Sie sind ein freier Mann. Da habe ich gedacht, ist der verrückt geworden. Ja. Da habe ich verstanden, die haben Angst vorm SSK.
Ja, ja.
Wir waren die ärmsten Ratten, aber man konnte uns mit nichts bedrohen und einschüchtern.
Ja, ja.
Hallo, guten Abend und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde 50 Jahre Deutsche Psychiatrie. Na und? In dieser heutigen Episode komme ich nochmal auf frühere Zeiten zu sprechen, und zwar einmal auf Lothar Grote, ein Urgestein des Kampfes für Menschenrechte und Mitbegründer der Sozialistischen Selbsthilfe Köln, der in den 70er Jahren ja einen großen Kampf hier gegen den Landschaftsverband Rheinland geführt hat, um die Situation von Heimen oder Heimzöglingen und dann später von Psychiatrieinsassen zu verbessern und erstmal anzuprangern, wie die Verhältnisse dort sind. Er schickte mir jetzt nach einer Episode, die ich über die Psychiatrie-Enquete gemacht habe, einen kurzen Briefwechsel, den er jetzt auch schon wieder einige Jahrzehnte her, nämlich 1997, also ungefähr 20, 25 Jahre nachdem er diesen Kampf mit dem SSK gegen den LVR, den Landesverband Rheinland, geführt hat. Dieser Briefwechsel geht an Professor Kaspar Kuhlenkampf. Der ist nämlich der Vorsitzende der Psychiatrie-Enquete gewesen, Psychiater seines Zeichens, später dann auch Leiter des Landesverband Rheinlands, mit dem sich Lothar Grote und der SSK eben erbitterte Auseinandersetzungen geliefert hatte. Dieser kurze Briefwechsel beinhaltet Folgendes. Ich werde ihn nicht ganz zitieren, aber so einige Auszüge daraus. Sehr geehrter Herr Kuhlenkampf, es gibt einen aktuellen Anlass, dass ich mich an Sie wende. Seit langen Jahren aber habe ich das Bedürfnis, Ihnen noch einmal zu begegnen. Der aktuelle Anlass ist, dass mich Herr Dieter Fuchs, das war auch ein Direktor des Landesverbands in den 70er, 80er Jahren, dass mich Herr Dieter Fuchs am Bahnhof in Dieringhausen ansprach, um mir mitzuteilen, dass er eine Art Achtung empfinde vor dem, was ich jetzt mache. Da war Lothar Grote schon länger Ökobauer in Bergneustadt, was er immer noch ist. Der Brief geht weiter. Seit 6 Jahren bewirtschafte ich mit meiner Lebensgefährtin einen kleinen Bauernhof bei Bergneustadt nach alten, schonenden Prinzipien. Zusammen mit einigen versprengten SSK-Mitgliedern und einem desertierten Gentechnologen habe ich auch seit 10 Jahren ein neues Kompostiersystem entwickelt. Eine Anlage arbeitet in Eckenhagen seit Jahren sehr erfolgreich. 3 Arbeitsplätze sind dort entstanden, für die kein Schulabschluss erforderlich ist. Aus den Küchenabfällen der Gemeinde Reichshof wird bester Kompost hergestellt. Weiter in diesem Brief. Denn seit langen Jahren trage ich mit mir herum, dass ich Ihnen etwas schuldig bin. Nämlich über alle politischen SSK-LVR-Kämpfe und Widersprüche hinweg. Ihnen gegenüber meine Achtung vor dem Menschen Kaspar Kuhlenkampf auszudrücken. Damals war es mir aus meinem basisdemokratischen Verständnis des SSK-Experiments nicht möglich, in einfacher Weise von Mensch zu Mensch mit dem Chef des gegnerischen Apparats zu sprechen. Da ich ja wohl auch eine Art Chef in Anführungszeichen war, in Wahrheit wohl mehr ein Organisationsvater, wäre es in den Augen der anderen als eklatanter Verstoß gegen die Grundprinzipien unserer direkten Demokratie erschienen, wenn sich zwischen den Fronten die Chefs in Anführungszeichen privat getroffen und ausgetauscht hätten. Doch das Bedürfnis war bei mir vorhanden, wenn ich auch Ihnen gegenüber die Position des Angreifers nicht verlassen konnte. Denn bei Ihnen hatte ich stets das Gefühl, dass ich und Sie eher auf dieselbe Seite der Barrikade gehört hätten. Ich wusste ja, dass die gesellschaftlichen, politischen und auch die psychiatrischen Mächte, welche die Verhältnisse bestimmten, auch für Sie kritikwürdig waren. Dass auch Sie für Veränderung, nicht für Zementierung des Bestehenden angetreten waren. Daher habe ich das Verhältnis zwischen Ihnen und mir immer irgendwie als tragisch empfunden. Heute bin ich Bauer in einem ursprünglichen Sinne, also auch sehr sesshaft. Der SSK war in einer Hinsicht ein experimenteller Selbstversuch. Meine heutige Arbeit als Bauer zu überleben, ist es auch. Für den Rest meiner Tage, so empfinde ich noch heute, hätte ich kein größeres Glück finden können. Doch der Weg dahin war von teils bitteren Auseinandersetzungen auch im SSK begleitet. Es liegt mir am Herzen, auch mit Ihnen in Frieden zu leben. Natürlich weiß ich nicht, ob Sie überhaupt noch an SSK oder mir interessiert sind. Alles ist ja auch sehr lange her. Aber den Mut, den Herr Fuchs, dieser ehemalige LVR-Direktor, bewiesen hat, er konnte ja wirklich nicht wissen, wie ich reagiere, den will ich nun aufbringen, nämlich Ihnen meine Achtung zu überzeugen. Es würde mich freuen, wenn ich noch einmal eine Gelegenheit bekäme, mit Ihnen zu reden. Auf jeden Fall aber lade ich Sie herzlich ein, unseren Hof zu besuchen, falls Sie mal in Köln oder sonst wie in der Nähe sind. Lothar Gothe, 12.02.1997. Knapp einen Monat später schreibt Professor Dr. Med. Kaspar Kuhlenkampf: Sehr geehrter Herr Gothe, Ihr Brief, in dem Sie mir Ihre Achtung bezeugen, hat mich naturgemäß überrascht, aber auch angerührt. Ich bin inzwischen ein alter, etwas gebrechlicher Mann geworden und habe alles Berufliche, also auch alles Psychiatrische, seit nun schon fast 10 Jahren vollständig abgeworfen und hinter mir gelassen. Obgleich das, was sich zwischen dem SSK und mir abgespielt hat, sowie die Folgen, welche diese Ereignisse für mich hatten, nun schon sehr lange zurückliegen, erinnere ich mich noch an vieles noch lebhaft. Sie wissen, dass Sie mir eine ganze Menge Ungemach bereitet haben. Aber zurückblickend möchte ich sagen, dass unsere beiden Positionen gleichsam historisch objektiv für den Verdauungsprozess der Reform notwendig waren. Ihr schmerzbereitender Verdienst war es, mit Ihren Leuten den Dreck hochgespült und sichtbar gemacht zu haben. Erst so konnte er politisch relevant, das heißt, eine starke Provokation für politisches Handeln werden. In dieser Rolle habe ich Sie immer akzeptiert und tue das auch heute noch. Ich finde es beachtlich, dass Sie als Bauer eine neue friedliche Identität gewonnen haben. Um Frieden zu stiften, ist es nie zu spät. Und wenn Sie meinten, auch mit mir, Ihrem alten Feind, schließlich zu einem solchen Frieden zu kommen, so will ich gerne die Pfeife auspacken und sie mit Ihnen rauchen. Ich wünsche Ihnen, Ihren Tieren und Pflanzen, gutes Gedeihen, und wenn es wirklich einmal so käme, dass ich in Köln bin und Zeit habe, melde ich mich bei Ihnen. Mit freundlichen Grüßen, Kaspar Kuhlenkampf, Lübeck, den 2.3.1997. Ja, zwei Herren, damals auch schon nicht mehr die Jüngsten, haben also nochmal die Friedenspfeife ausgepackt. Ich habe über diese Begegnung, über diesen Wunsch, jetzt gestern, also am Donnerstag, den 20. März 2025, mit Lothar Gothe telefoniert. Hier unser kurzes Gespräch.
Mit dem Kuhlenkampf und mir, das ist ein ganz merkwürdiges Verhältnis. Wir haben mal vom SSK, wir haben ja mit dem Volksblatt und Jochen Stankowski immer dieses Ludwig-Museum bekämpft. Nicht das Museum selber, aber den prominenten Ort am Dom, der hat ja nachher fast, war ja kein Platz für das Museum, musste Busbahnhof weg und Rheinuferstraße, hat fast 1 Milliarde gekostet. Dann hörten wir, dass der Ludwig eine private Führung macht, und dann haben wir gesagt, ah, dann machen wir eine Demo. Dann haben wir uns die so aus dem Kleiderlager diese Plastikrennen, die die Türken immer kaufen, angezogen und hinten Parolen draufgeschrieben, Jacke drüber, mit 20 Mann Eintritt bezahlt. Und dann stand der da, der Ludwig mit seinen erlesenen Gästen. Und einer war der Kuhlenkampf. Dann haben wir das Ganze dann natürlich die Jacken ausgezogen, da war es direkt eine Demo. Aber egal. Jedenfalls löste sich das auf. Ich ging nach Hause zum Saalhering und in der Nebenstraße stieß ich auf einen Kuhlenkampf.
Ach.
Dann habe ich den vorgeknüpft, habe gesagt, warum er nicht den ganzen, auch den Nazi-Dreck und die Japanse, die Schreibtischmörder in der Euthanasie, warum er das nicht alles offen macht, offenlegt.
Ja.
Er will doch auch den Laden ändern und so. Und er ihm passiert doch nichts. International anerkannter Psychiater und so. Und dann stand der da völlig betroffen. Dann sagte der zu mir, Sie sind ein freier Mann. Da habe ich gedacht, ist der verrückt geworden.
Ja.
Und später, als dann der Fuchs und die Kugler mich hier besuchten ein paar Mal, ne, da habe ich verstanden, die haben Angst vorm SSK.
Ja, ja.
Wir waren die ärmsten Ratten, aber man konnte uns mit nichts bedrohen und einschüchtern.
Ja, ja, ja.
Und wenn er mir im Nachhinein bestätigt, dass dieser Druck auf die Politik nötig war, ne, durch unsere Aktionen und so, um die in die Gänge zu bringen, dann gehört das zum ganzen Bild.
Ja, auf jeden Fall.
Reformen.
Ja, auf jeden Fall.
Also jedenfalls durch DGSB, Veranstaltungen alleine und so, wäre das nicht in Gang gekommen.
Nee, ja, ja. Und du glaubst auch bundesweit.
Ja. Landschaftsverband Rheinland, ich glaube, die sagen sogar, die wären der größte Sozialverband Europas, aber die haben einen höheren Etat als der Saarland, hatten sie jedenfalls damals. Was im LVR gelaufen ist, das hat Auswirkungen auf alle anderen Psychiatrien gehabt. Also der erste Arzt, den wir wegen einer Überdosierung vor Gericht gekriegt haben, der hat dazu geführt, dass der Einkauf des LVR von Psychopharmaka im nächsten Jahr ein Viertel zurückgegangen ist.
Ja, ja, ja. Erstaunlich, ne, was das für Auswirkungen hatte.
Ja, ja.
Diese Briefwechsel mit dem Kuhlenkopf ist ja schon einige Jahrzehnte schon her, dass auch diese Herren da auf der anderen Seite im LVR ja offenbar auch so ein Bedürfnis hatten, nochmal ja, miteinander ins Gespräch zu kommen, also zumindest hier Fuchs und Kuckler.
Ja, ja, Fuchs, der hat ja angefangen, indem der mich angesprochen hat.
Ja.
Am Bahnhof. Dann kommen da zwei sehr gut gekleidete Herren vorbei und der eine sagt, guten Tag, Herr Gute. Und dann kam der Fuchs alleine wieder raus, hatte auch einen zum Bahnhof gebracht, ging vorbei so 10 Meter, stoppte, drehte sich um, kam auf mich zu und ich habe die sofort die Galle auf 100 gestellt und dann, wenn der eine blöde Bemerkung macht, kriegt er eins zu. Ja, und dann hat der diese Achtungserklärung.
Ah, ja.
Und ich bin ja sonst nicht aufs Maul gefallen, aber da war ich erstmal platt.
Aber da war der auch schon nicht mehr im Amt oder so?
Nein,
ne?
Der stammt ja aus dem Oberbergischen. Und dann fiel mir ein und sagte, ach, ich wollte immer den Kuhlenkampf nochmal eigentlich sagen, so wie ich das geschrieben habe.
Ja, ja, verstehe.
Und wenn die so Pressekonferenzen machten, dann ging ich mit dem Ausweis vom Kölner Volksblatt auch hin.
Ja.
Und nach einem wieder der Skandale, ich weiß nicht, ob das jetzt noch Brauweiler oder Haus 5 Düren war, da will übrigens gleich ein Stadtanzeiger-Journalist anrufen, wegen einem der Toten in Haus 5, die Zeugen bei uns waren. Jedenfalls habe ich ihm dann vorgehalten, jetzt haben sie ein paar Jahre Reformen gemacht, Riesenmengen Geld reingesteckt, Neubauten und immer wieder kommen dieselben Skandale ans Tageslicht. Es liegt also nicht an den Gebäuden. Der muss doch, ey, sagen müssen, soll langsam mal eine Erklärung dafür finden, was die wirkliche Ursache ist, ja, am Menschenbild. Da war der völlig fertig, da stand der vor den Journalisten und sagte, das haben wir in irgendeiner Broschüre wörtlich abgedruckt, und sagte der, Herr Gute, Sie haben mit Ihren Leuten Kontakt zu den Patienten und so, und er in dem Apparat, das schafft man nicht, und machte praktisch so Andeutungen, als wäre der seit dem Dritten Reich die Struktur noch erhalten und dass er dagegen ankommt. Und wenn das alles vorbei wäre, dann könnte er mir mal erklären, wie man ihn hat scheitern lassen.
Naja,
aber ich meine, andererseits ist er ja nicht gescheitert. Naja, aber diese Äußerung, rätselhaft, ne?
Ja. Aber das zeigt doch immer, unter welchem, also zumindest subjektiv, hohen Druck die standen, ne?
Ja, ganz hohen Druck. Mhm. Auch wenn er zu mir sagt, Sie sind ein freier Mann. Ich habe gesagt, wir sind die ärmsten Ratten von Köln und leben in besetzten Häusern.
Ja.
Und dann sagen Sie, wir sind ein freier Mann. Aber er hatte ja recht, weil wir uns nicht von niemand einschüchtern.
Naja, viel unabhängiger eben, ne? im Sinne von Unabhängigkeit. Hast du eigentlich jetzt auch noch zu dem Kukla Kontakt?
Ja, klar. Ich versuche aus meinem Hof eine gemeinnützige Einrichtung zu machen.
Ja, habe ich gelesen.
Und dann hatte ich so einen Rundbrief gemacht für dieses Subsistenzprojekt, auch im Hinblick auf die Klimakatastrophen. Dann wüst, wie ich so bin, herumgeschickt nachts an alle möglichen 80, 90 Adressen. Und dann ist auch eine beim Kukla gelandet, versehentlich. Und der hat sich gemeldet und gesagt, dass das Projekt findet er gut und will das unterstützen.
Ach.
Ich hatte aber vorher schon in Haus 5 in Düren, bist du da mal gewesen?
Ja, wir haben da habe ich auch ein Podcasting drüber gemacht. Wir haben das besucht, ich habe das besucht mit einer
Gruppe.
Ja,
ich glaube, das habe ich auch mal bei dir.
Ja,
die sind da ausgestiegen, ne? Das war ja ein Verein, den hatten die Sozialpsychiater und der damalige Klinikchef von
der Knauer, ne?
Düren, Knauer, die haben verhindert, dass das abgerissen wird, als der Neubau gemacht wurde. Und eben dieses Dokumentationszentrum gemacht. Und die haben sich aber zerstritten mit dem Landschaftsverband. Und jetzt hilft er mir, meinen psychiatrischen Nachlass, den ich noch habe, Teil ist ja im Kölner Stadtmuseum, mit in den U-Bahn-Loch gefallen. Der hilft mir. Wir treffen uns und er hilft mir, das sortieren und bringt das dann ins Bonner
Museum. Naja, meinst du eigentlich, wenn du den Kukla nochmal triffst, ob der Interesse hätte, dass wir mal gemeinsam so ein Gespräch machen?
Ach, das denke ich schon. Du meinst das Gespräch zwischen uns drei, mit uns dreien aufnimmt?
Ja,
frage ich, denke ich schon.
Ja, das fände ich interessant. Das finde ich sehr spannend.
Da ist ein richtig freundschaftliches Verhältnis drauf.
Ah ja. Ich meine, wie gesagt, ich fände das sehr spannend, auch nochmal zu hören. Also zusammen, so die beiden, dich und ihn da zu diesem, ja, zu dieser Wiederannäherung oder Annäherung, sage ich jetzt mal, dazu was zu sagen, finde ich ganz spannend.
Ist ja wahrscheinlich eine seltene Gelegenheit, dass man in diesen extrem verfeindeten Fronten, dass sich sowas ergibt nach langen Jahren, glaube ich, ist nicht so. Wird es nicht so häufig
geben. Nee, das glaube ich auch nicht. Nee, deswegen, also das, und gerade jetzt hier auch mit Psychiatrie und Kate 50 Jahre, ich meine, da wird ja an vielen Orten so ein bisschen resümiert, was ich so mitbekomme, ist natürlich viel Süßholzraspeln dabei, ne, was die Reform betrifft, aber es gibt so ein paar kritische Stimmen, aber ich habe noch nicht so viele gehört. Deswegen will ich die auch mal versuchen einzufangen. Das würde mir jetzt auch schon reichen, wenn du nicht noch irgendwas, also noch irgendwas dazu sagen willst, was dir ganz wichtig ist.
Ich habe vor 3 Jahren hier einen alten Mann aus der geschlossenen Psychiatrie in der psychiatrischen Abteilung des Gummersbacher Krankenhaus, also der Reformpsychiatrie, gemeindenah, reformsicher, die auf skandalöse Art und Weise die haben nachher zugeben müssen, wegen Demenz haben die den da eingesperrt. Es ist aber eine unglaubliche Geschichte. Ich bin nachher sein Betreuer geworden, wir haben den da rausgeholt und die mussten zugeben, dass der überhaupt keine psychiatrische Diagnose hatte, haben den aber in die geschlossene Abteilung gepackt. Und zwar gehe ich davon aus, dass die damit ein alleinstehender Mann, ganz demütiger Mann, der im Jahre hier immer zum Ruf gekommen ist. Und die Geschichte habe ich aufgeschrieben. Wenn dich das interessiert, schicke ich dir die.
Ja, gerne.
Das wirft ein Licht drauf, dass hinter diesen Gemeinden, ist ja jetzt gemeindenahen, dass die Reform wirklich nicht ganz tief ins System gegangen ist.
Ja.
Wenn du kannst die Geschichte ja, ich schicke sie dir und dann, und das ist ja relativ frisch, 3 Jahre oder so. Und dann können wir ja mal drüber reden, was das bedeutet, dass sowas möglich ist, überhaupt noch möglich ist. Das ist etwas, was mich noch beschäftigt, weil das jetzt so aktuell ist.
Ja, ich verstehe.
Ich schicke dir das einfach mal,
gerne.
Hat ja auch Zeit
und
dann können wir irgendwann nochmal telefonieren.
Genau.
Und dann sagst du deine Meinung dazu, was du glaubst. Warum sowas passiert.
Ja, genau. Mache ich gerne, sehr gerne. Ja, okay.
Ja, gut, dann
Lothar.
Dann können wir es ja dabei belassen.
Ja. Hör mal, dann vielen, vielen Dank, dass das so kurzfristig ging. Und wir bleiben in Kontakt zu den Themen, ne?
Ja, okay.
Mach's gut
dann,
und gute Besserung, ne?
Ja, danke schön.
Tschüss. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas ganz Persönliches, was heute hier in dieser Podcast-Episode erzählt wurde. Ja, soweit diese Begegnung, späte Begegnung, zumindest hier der Versuch und die Äußerung, etwas Versöhnung in diese Welt zu bringen.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Versöhnungsangebote langjähriger Kontrahenten, was immer dazu führen mag. Altersmilde, Einsicht oder Lernprozesse, ganz gleich. Schön, wenn es dazu kommt. Ein Thema, das gerade gut in die Zeit passt. Ich habe in letzter Zeit weiterhin im alten Bluesrock gewühlt und mal wieder jede Menge Musik von den Savoy Brown gehört. Kim Simmons hat die Band Anfang der 60er Jahre in England gegründet und bis zu seinem Tod im Jahr 2022 in unterschiedlicher Besetzung weitergeführt. Die größten Erfolge hatte Simmons mit der Band in den USA, wo er seit den 70er Jahren lebte und auch regelmäßig auf Tour ging. Unter anderem spielte er mit Stan Webb von Chicken Check zusammen und immer wieder mit Miller Anderson. Die gemeinsame Band nannten die drei allerdings Boogie Brothers. Kommerziell größeren Erfolg als Savoy Brown hatte die Band Foghat, die die ehemaligen Savoy Brown-Mitglieder Lonesome Dave Peverett, Tony Stevens und Roger Earl zusammen mit Rod Price von den Black Cat Bones gründeten und deren Musik zwar vom Blues geprägt, aber eher in Richtung Hard Rock zielte, was sie zu einem gefeierten und immens erfolgreichen Live-Act machte. Kim Simmons machte mit Savoy Brown zwar auch immer Ausflüge in den Hard Rock, siehe das Album Rock'n'Roll Warriors, aber er kehrte immer wieder zu seinen Blues-Roots zurück und mir persönlich gefallen die frühen Alben auf Decca am besten. Aber eine schlechte Platte habe ich von Savoy Brown auch noch nie gehört. Und jetzt gibt es einen klassischen Track von Savoy Brown, Hellbound Train.
Thank you, let's take a trip on the Hellbound Train. Now I can't turn back. Conductor.
standing, ticket in his hand. Got to get on board, take me to your land. Been so wrong, I can't stop now, I'm moving on. Conductor standing, watching his hand. Got to get on board, take me to your land.
Und soweit ich weiß, sind weder das Berliner noch das Kölner Savoy Hotel von Kim Simmons Bandnamen inspiriert. Aber ich lasse mich da gern eines Besseren belehren. Weiter im Text. Kürzlich war ich bei einem Konzert, das Elliot Murphy anlässlich der Veröffentlichung seines 52. Albums gab. Elliot Murphy stammt aus New Jersey, lebt aber seit den 80er Jahren in Paris und spielt einmal im Jahr im Spirit of 66, einem kleinen Club in Verviers in Belgien. Im Laufe seiner langen Karriere ist Murphy dem Singer-Songwriter-Rock immer treu geblieben und hat mit Bruce Springsteen, Jerry Harrison von den Talking Heads, Ian Matthews und Chris Spedding gespielt und Alben aufgenommen. Heute würde man seine Musik wohl Amerikaner nennen, wenn man denn einen modernen Genrebegriff benutzen will. Für mich ist es einfach Laid-Back-Rock-Music. Im Konzert ist Murphy überaus sympathisch, heiter, witzig und unterhaltsam. Ein Entertainer. Ich habe einen Track ausgesucht, den er im Konzert nicht gespielt hat und vielleicht das Richtige ist für alle Leute, die auch ein Herz für ein wenig Kitsch haben. Vom Album Live at Hot Point mit Chris Spedding, Elliot Murphy, Rock Ballad.
All I heard was a voice saying, "Go after her."
Das war's mal wieder. Macht's gut. Peace. Bis zum nächsten Mal.
Ich möchte mich verabschieden und ganz schon ankündigen, dass ich auf jeden Fall weiter dieses Thema der Psychiatriereform in den 70er, 80er Jahren weiterverfolgen werde und auch versuchen werde, kritische Stimmen einzufangen, die sich also kritisch mit der erfolgten Reform, die nun 50 Jahre in diesem Jahr alt ist, auseinandersetzen. Heute erstmal alles Gute und tschüss, bis dahin.